Liebe Gemeinde, vielleicht haben Sie so eine Situation schon mal erlebt. Sie stecken in einer Notlage. Sie wissen, ich brauche jetzt Hilfe. Aber der Einzige, der Ihnen helfen könnte in dieser Situation, von dem Sie Hilfe erwarten könnten, zu dem können Sie jetzt aus irgendeinem Grunde nicht gehen. Vielleicht, weil Sie sich zerstritten haben mit ihm, vielleicht, weil Sie irgendwie ein schlechtes Gewissen haben ihm gegenüber. Und so ähnlich hat es Jerobeam erwischt in dieser Situation. Der König von Nordisrael, 910 vor Christus etwa. Er hatte den lebendigen Gott verleugnet und beleidigt. Etwa 20 Jahre lang hatte er Gottes Wort und Gottes Willen mit Füßen getreten. Und er hatte Gottes Angebot, doch umzukehren, selbstgerecht vom Tisch gewischt. Und als dann die große Not kam, als die Angst ihn zu Boden streckte, da wagte er es nicht mehr, diesen lebendigen, wahren Gott Israels offen um Hilfe für sich zu bitten. Da suchte Jerobeam einen Umweg, um auf Umwegen doch noch an die Hilfe dieses Gottes heranzukommen. Und für Jerobeam war dieser Umweg seine Frau. Er schickte seine Frau. Und was da passiert ist, werden wir heute Morgen sehen. Mit diesem Kapitel, das Sie auf Ihrem Gottesdienstblatt vor sich haben, 1. Könige 14, Verse 1 bis 20, da kommt Jerobeams Biografie zum Abschluss. Letzten Sonntag hatten wir ihn kennengelernt, seinen Aufstieg und seinen Fall. Sie erinnern sich noch, und wenn Sie es nicht hören konnten, dann können Sie es nochmal nachhören über www.beg-hannover.de. Jerobeam, der Seiteneinsteiger, der nicht aus einer königlichen Dynastie kam, aber als der Riss durch das Volk Israel ging, als der Norden sich vom Süden losriss, als Folge der Sünde Israels. Da berief Gott diesen Jerobeam zum neuen König des Nordreiches durch den Propheten Ahia. Und Gott gab diesem Jerobeam eine große, große Chance, wie wir gesehen hatten. Und Gott sagte, wenn du mir gehorchst, dann werde ich deinen Dienst segnen. Und dann werde ich auch deine Familie segnen. Und ich werde deiner Dynastie ein langes Leben und eine lange Phase der Macht schenken. Und wir haben letzten Sonntag gesehen, Jerobeam hat diese Chance leider nicht genutzt. Jerobeam hat nur auf seinen kurzfristigen Machterhalt geschielt. Und das hat dazu geführt, dass er einen umfangreichen Götzendienst einführte und um diesen Götzendienst herum ein großes, gottloses, religiöses System errichtete, alles zum eigenen Machterhalt. Er setzte eine eigene Priesterschaft ein gegen die Ordnungen Gottes. Er erfand eigene Feiertage. Und wie er vorging, haben wir in 1. Könige 12 gelesen, ab Vers 26 etwa. Jerobeam dachte in seinem Herzen, das Königtum wird wieder an das Haus David, also an das Südreich fallen, wenn dies Volk hinaufgeht, also zum Tempel, um dort Opfer zu bringen im Haus des Herrn zu Jerusalem. Dann wird sich das Herz dieses Volkes wenden zu ihrem Herrn Rehabiam, das war der König des Südens, dem König von Juda, und sie werden mich umbringen und wieder Rehabiam, dem König von Juda, zufallen. Und der König hielt einen Rat mit sich selbst und machte zwei goldene Kälber und sprach zum Volk im Norden, es ist zu viel für euch, dass ihr hinauf nach Jerusalem geht, siehe, das ist dein Gott Israel, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Bloß einen dicken Trennstrich zwischen den Norden und den Süden ziehen. Und der wichtigste Trennstrich bestand in der neuen Religion, die Jerobeam eingerichtet hat. Und Gott hat ihn gewarnt. Gott hat ihn mehrfach gewarnt. Aber Jerobeam hat an seinem selbstgemachten Glauben festgehalten. Und dann kam der Tag, wo sein Leben und seine Familie in eine tiefe Not geriet. In eine doch recht dramatische persönliche Krise. Und jetzt, wo es wirklich drauf ankommt, ahnt der König in seinem Herzen, dass die Götzen, die er angebetet hat, zu schwach sind, um ihm aus diesem Problem, aus dieser Not wirklich herauszuhelfen. Solange die Sonne schien und die Sorgen überschaubar blieben, da lief alles noch ganz gut. Aber auf die Not, die jetzt kommt, da ist Jerobeam nicht vorbereitet. Und damit sind wir beim Thema unserer Predigt heute Morgen. Es lautet, wenn unsere Götzen versagen, Punkt, Punkt, Punkt. Was dann, wenn unsere Götzen versagen. Denn diese Gefahr, sein Herz an Götzen zu hängen, die gab es ja nicht nur damals. Vielleicht kann man in so eine Bewegung hineingeraten, dass wir uns an etwas klammern, dass wir uns auf etwas verlassen, das uns wichtiger wird als Gott. Wie leicht kann das passieren? Dass wir unser Herz an etwas hängen, was größer wird in unserem Herzen als Gott. Das kann Geld sein, das kann ein bestimmter Lebensstil sein, von dem wir uns nicht trennen wollen. Das können bestimmte Menschen sein. Wie schnell kann das gehen? Und wehe, wenn unser Götze versagt. Wehe, wenn das, woran wir uns geklammert haben, sich als zu schwach erweist, um uns, wenn es wirklich drauf ankommt, rauszuhelfen. Was dann? Worauf müssen wir uns dann einstellen? Lassen Sie uns das jetzt miteinander lesen, wie es bei Jerobeam gegangen ist. 1. Könige 14, die Verse 1 bis 20. Und Sie können in dieser Woche zu Hause als Ergänzung dazu dann noch lesen, 2. Chronik 13, die Verse 1 bis 20. Also wir lesen jetzt 1. Könige 14, das ist der Haupttext dazu, über das Ende Jerobeams. Zu der Zeit war Abia, der Sohn Jerobeams, krank. Und Jerobeam sprach zu seiner Frau, mache dich auf und verkleide dich, damit niemand merkt, dass du Jerobeams Frau bist, und gehe nach Silo. Siehe, dort ist der Prophet Ahia. Also wir müssen unterscheiden zwischen dem Sohn Abia und dem Propheten Ahia, der mir damals zugesagt hat, dass ich König sein sollte über dieses Volk. Und nimm mit dir 10 Brote, Kuchen und einen Krug mit Honig und geh zu ihm, damit er dir sagt, wie es dem Knaben ergehen wird. Und Jerobeams Frau tat das und machte sich auf und ging hin nach Silo und kam in das Haus Ahias. Ahia aber konnte nicht sehen, der alte Prophet, denn seine Augen standen starr vor Alter. Aber der Herr sprach zu Ahia, siehe, Jerobeams Frau kommt, um dich wegen ihres Sohnes zu befragen, denn er ist krank. So rede nun mit ihr so und so. Als sie nun hineinkam, stellte sie sich fremd. Als aber Ahia das Geräusch ihrer Tritte hörte, wie sie zur Tür hereinkam, sprach er, komm herein, du Frau Jerobeams, warum stellst du dich so fremd? Ich bin zu dir gesandt als ein harter Bote. Geh hin und sage, Jerobeam, so spricht der Herr, der Gott Israels, ich habe dich erhoben aus dem Volk und zum Fürsten über mein Volk Israel gesetzt. Und ich habe das Königtum von Davids Hause gerissen und dir gegeben. Du aber bist nicht gewesen wie mein Knecht David, der meine Gebote hielt und mir von ganzem Herzen nachwandelte, dass er tat, was mir wohlgefiel. Du hast mehr Böses getan als alle, die vor dir gewesen sind. Bist hingegangen, hast dir andere Götter gemacht und gegossene Bilder, um mich zum Zorn zu reizen, und hast mir den Rücken zugekehrt. Darum siehe, ich will Unheil über das Haus Jerobeam bringen und ausrotten von Jerobeam alles, was männlich ist, bis auf den letzten Mann in Israel, und will die Nachkommen des Hauses Jerobeam ausfegen, wie man Unrat ausfegt, bis es ganz aus ist mit ihm. Wer von Jerobeam stirbt in der Stadt, den sollen die Hunde fressen. Wer aber auf dem Felde stirbt, den sollen die Vögel des Himmels fressen, denn der Herr hat's geredet. So mach dich nun auf und geh heim. Und wenn dein Fuß die Stadt betritt, wird das Kind sterben. Und es wird mit ihm ganz Israel die Totenklage halten und sie werden ihn begraben. Denn dieser allein von Jerobeam wird zu Grabe kommen, weil der Herr, der Gott Israels, etwas Gutes an ihm gefunden hat im Hause Jerobeam. Der Herr aber wird sich einen König über Israel erwecken, der wird das Haus Jerobeam ausrotten, wie es heute ist. Und der Herr wird Israel schlagen, dass es schwankt, wie das Rohr im Wasser bewegt wird, und wird Israel ausreißen aus diesem guten Lande, das sie ihren Vätern gegeben hat, und wird sie zerstreuen jenseits des Euphrat, weil sie sich Aschera-Bilder, also Götzenbilder, gemacht haben, um den Herrn zu erzürnen. Und er wird Israel dahingeben, um der Sünden Jerobeams willen, der da gesündigt hat und Israel Sündigen gemacht hat. Und Jerobeams Frau machte sich auf, ging heim und kam nach Tirza. Dort war zu der Zeit ihr Hauptstandort. Und als sie auf die Schwelle des Hauses kam, starb der Knabe. Und sie begruben ihn, und ganz Israel hielt ihm die Totenklage nach dem Wort des Herrn, das er geredet hatte durch seinen Knecht Ahia, den Propheten. Was mehr von Jerobeam zu sagen ist, wie er Krieg geführt und regiert hat, siehe, das steht geschrieben in der Chronik der Könige von Israel. Die Zeit aber, die Jerobeam regierte, sind 22 Jahre. Und er legte sich zu seinen Vätern und sein Sohn Nadab wurde König an seiner Stadt. Herr, nun lass uns verstehen, was du uns zeigen willst an Jerobeam, warum du diesen Bericht in dein Wort hast kommen lassen. Herr, zeig uns dein königliches Walten. Bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen. Der Schlüsselvers, mit dem Jerobeams gesamte Lebensbilanz zusammengefasst wird, steht in Vers 9, in Kapitel 14, Vers 9. Da heißt es, und da wollen wir ansetzen, du hast mehr Böses getan als alle, die vor dir gewesen sind, bist hingegangen, hast die andere Götter gemacht und gegossene Bilder, um mich zum Zorn zu reizen und hast mir den Rücken gekehrt. Das ist der entscheidende Satz, du hast mir den Rücken gekehrt. Unser Leben entscheidet sich an Gott. Unsere Ewigkeit entscheidet sich an unserem Verhältnis zu Gott. Und unsere Zeit schon hier, wie wir sie gewichten und verbringen, entscheidet sich an unserem Verhältnis zu Gott. Und Jerobeam hat diesem Gott den Rücken zugekehrt. Das war eine Entscheidung, für die er persönlich die Verantwortung getragen hat. Und weil er den Blick von Gott weggekehrt hat, hat er ihn zu den Götzen hingekehrt. Er hat sich abgewendet. Es war eine Entscheidung für die Götzen und eine Entscheidung gegen Gott. Liebe Gemeinde, unser Herz ist kein neutraler Raum. Du hast mir den Rücken zugekehrt, sagt Gott, und dir andere Götter gemacht. Das ist kein Vakuum auf Dauer. Da zieht etwas ein. Und wenn du dich nicht auf Gott verlässt, dann treten automatisch andere Hoffnungsträger an die Stelle Gottes, die das Vakuum deines Herzens ausfüllen. Und damit provozieren wir Gottes Zorn. Gottes Zorn ist die Auswirkung seiner Heiligkeit. Weil der heilige Gott in seiner Liebe unsere Liebe nicht teilen kann. Er ist der ewige, heilige, souveräne Gott. Und er hat einen Anspruch auf unsere ganze Liebe und auf unsere ganze Hingabe. Und wenn wir den, der uns alles geschenkt hat, wenn wir dem, der einen Anspruch auf unser ganzes Leben hat, wenn wir ihn teilen mit den Götzen, dann wird Gott das nicht zulassen. Das kann er schon nicht zulassen, wenn er denn Gott bleibt. Unser Leben entscheidet sich an Gott und was immer wir sonst noch tun, ist für unsere Lebensbilanz bestenfalls zweit-, dritt- oder viertrangig. Das wird hier am Ende des Textes so schön deutlich. Wenn Sie mal Vers 19 sich angucken, dorthin springen, da steht, was mehr von Jerobeam zu sagen ist, wie er Krieg geführt und regiert hat. Siehe, das steht geschrieben in der Chronik der Könige von Israel. Das heißt, seine militärischen Erfolge, sein ganzes Regierungshandeln, das, was seinen Beruf ausgemacht hat, seine Berühmtheit ausgemacht hat, das ist hier nur eine Fußnote. Als ob der Schreiber sagen wollte, wir verweisen auf die üblichen Quellen. Aber hier geht's um das Wichtigste, nämlich um die Tatsache, wie es um sein Verhältnis zu Gott stand. Und demgegenüber tritt alles andere in den Hintergrund. Damit ist nicht gesagt, dass diese anderen Dinge völlig bedeutungslos sind. Aber diese anderen Dinge entscheiden nicht über die Bilanz, über das Gelingen oder Scheitern deines Lebens. Sie fallen bei der letzten Bilanz kaum ins Gewicht, sondern wie du vor Gott gestanden hast, wie du ihm in deinem Herzen gedient hast, ihm gegenüber eingestellt warst, ihn geliebt oder nicht geliebt hast. Und in dieser Situation wird König Jerobeam von Gott noch einmal in eine Krise hineingeführt, die wieder eine Chance ist. Jede Krise war für ihn eine Chance. Jetzt kommen die Einschläge immer näher. Sein Sohn Abia, den er offensichtlich sehr lieb hat, wird schwer krank. Das Vaterherz Jerobeams reagiert. Aber auch das Herz des Dynastiebegründers Jerobeam reagiert auch. Wie soll es weitergehen? Offensichtlich hat er Abia als Nachfolger aufgebaut. Wir sehen auch, dass Abia offensichtlich recht beliebt war im Volk schon. Der wird so wahrscheinlich gut 20 gewesen sein. Das kann man nicht genau feststellen. Denn sie haben ihn mit Würde zu Grabe getragen. Sie haben um ihn getrauert. Also er muss beliebt gewesen sein. Im Vers 18 steht, ganz Israel hielt ihm die Totenklage. Den hatten sie aufgebaut. Und der ist todkrank. krank. Und schauen Sie hin, offensichtlich traut Jerobeam es seinen Götzen nicht zu, dass sie seinen Sohn wieder gesund machen können. Das ist doch interessant. Er traut es den Götzen einfach nicht zu. In dem Augenblick, wo die Not nach ihm greift, da hat er keine Zuflucht mehr, wo er sich hinbergen könnte. Und das ist das Erste, was wir hier feststellen. Wenn unsere Götzen, an die wir uns geklammert haben, versagen, dann machen sie uns hilflos. Wenn unsere Götzen versagen, dann machen sie uns erstens hilflos. Eigentlich müsste man ja erwarten, dass Jerobeam es jetzt erstmal mit seinen eigenen Götzen versucht, als der Sohn krank wird. Und ich weiß nicht, vielleicht hat er es sogar gemacht. Wenn, dann hat es jedenfalls nichts geholfen. Hier lesen wir nichts davon. Das erinnert nochmal an die Szene mit der gelähmten Hand, die wir letzten Sonntag gesehen hatten in Kapitel 13. Da ist ja Jerobeam mittendrin, seinen Götzen zu opfern. Und dann kommt der Bote Gottes und sagt, das ist Sünde, was du tust. Und Jerobeam will ihn verhaften lassen, wird sagen, holt ihn weg. Und in dem Augenblick lähmt Gott die Hand des Königs. Und er steht direkt vor dem Altar seines Götzen. Und anstatt den Götzen nun anzurufen, hilf mir, sagt er dem Propheten, bitte deinen Gott, dass der mir hilft. Verstehen Sie, schon da hat er seinen eigenen Götzen nicht getraut. Und von denen nichts mehr erwartet. Und wie viel weniger jetzt, wo noch viel mehr auf dem Spiel steht. Was ist eine gelähmte Hand gegen das Leben des eigenen Kindes? Und darum geht's jetzt. Zu der Zeit war Abia, der Sohn Jerobeams, krank. Und der ganze Zusammenhang zeigt uns, er war schwer krank. Er war todkrank. Und in dieser Situation tut einem der sonst so dreiste König, so habe ich es zumindest erlebt, als ich das gelesen habe, wirklich leid. Hier in dieser Situation, da wird Jerobeam in seiner ganzen Verletzbarkeit sichtbar, richtig. Das muss so schlimm sein für Eltern, wenn sie zugucken müssen, wie ihre Kinder leiden und keinen Ausweg und keine Hoffnung sehen. Damals bei der Geburt, wahrscheinlich vor gut 20 Jahren, da hat Jerobeam seinen Sohn Abia genannt. Und wissen Sie, was Abia übersetzt bedeutet? Mein Vater ist Jahwe. Das heißt eigentlich Abia. Mein Vater ist Jahwe, mein Vater ist Gott. Und wenn er das ernst gemeint hat, hat er damit gesagt, mein Sohn soll einmal den lebendigen Gott als seinen wahren Vater erkennen. Was für ein großartiger Name. Abia, mein Vater ist Jahwe. Und wie tragisch, dann hatte Jerobeam selbst systematisch alles getan, um den Glauben an diesen Jahwe zu zerstören. Furchtbar. Und Jerobeam hatte den wahren Gott Schritt für Schritt eingetauscht gegen seine Götzen. Und jetzt bekam er die Quittung. Das ist das Tückische an allen Götzen. In guten Zeiten, da geben sie uns ein bisschen Sicherheit. Wie ein Talisman. Da scheinen sie uns zu helfen. Da tun sie uns vielleicht psychologisch manchmal gut. Aber wenn es wirklich drauf ankommt, dann lassen und machen unsere Götzen uns völlig hilflos. Das sehen wir hier. Ja, auch für Menschen, die dem lebendigen Gott gehören. Auch für Menschen, die sich vor Gott und nicht vor den Götzen beugen, ist es noch schlimm genug, wenn ein Kind krank wird. Oder wenn ein Kind sogar stirbt, wie es viele erleben mussten. Auch Menschen, die zu Gott gehören, sind traurig und fühlen sich bestimmt manchmal hilflos. Aber sie sind nicht wirklich hilflos. Das ist der Unterschied. Es gibt dieses alte Lied, das so viele Menschen schon getröstet hat. Harre meine Seele, harre des Herrn, alles ihm befehle, hilft er doch so gern. Wenn alles bricht, er verlässt uns nicht. Größer als der Helfer ist die Not ja nicht. Die Not ist nicht größer als der Helfer. Im Gegenteil, unser Helfer ist immer größer als die Not. Das darfst du wissen, egal welche Not dich zurzeit packt und quält. Dein Helfer ist immer größer. Harre meine Seele, harre des Herrn. Bei Jerobeam ist es genau umgekehrt, weil seine Götzen zu schwach sind. Und das ist der riesige Unterschied. Jerobeam fühlt sich nicht nur hilflos, sondern er ist wirklich hilflos, weil er sich an seine Götzen klammert. Und circa 200 Jahre später wird der Prophet Jesaja diese Wahrheit seinen Zeitgenossen nochmal leidenschaftlich ins Herz schreiben und auch ein Stückchen ironisch. In Jesaja 44 zum Beispiel, können Sie das nachlesen, ab Vers 9, wo Jesaja diese ganze Hilflosigkeit der Götzen beschreibt. Da sagt er ab Vers 9, ich lese mal nur ein paar Auszüge aus den Versen. Die Götzenmacher sind alle nichtig, woran ihr Herz hängt, das ist nichts Nütze. Dann Vers 12, der Schmied macht ein Messer in der Glut und formt es mit Hammerschlägen. Er arbeitet daran mit der ganzen Kraft seines Arms. Dabei wird er hungrig, sodass er nicht mehr kann. Der Zimmermann spannt die Schnur und zeichnet mit dem Stift. Er behaut das Holz und zirkelt es ab und macht es wie eines Mannes Gestalt, wie einen schönen Menschen. In einem Hause soll es thronen. Er haut Zedern ab und im Kiefern und Eichen und wählt unter den Bäumen. Und dann sagt Jerobeam, was die Leute mit dem Holz machen. Ne, das gibt den Leuten Brennholz. Das Holz wird einmal als Brennholz genutzt, auch zündet er es an und bäckt Brot. Aber aus dem Rest macht er auch einen Gott und betet es an und macht einen Götzen daraus und kniet davor. Verstehen Sie? Es wird Brennholz, es wird Holz für den Ofen, um Brot darauf zu backen, und es wird ein Götze draus. Und darauf setzt er dann seine Hoffnung. Da muss er hilflos sein. Die Götzen sind zu klein für unsere Not. Und genau das erfährt Jerobeam. Wenn unsere Götzen versagen, dann machen sie uns hilflos. Er muss diese Wahrheit bereits rund 200 Jahre vor Jesaja bitter buchstabieren. Er muss merken, wie viel Herzeleid es bringt, sich an die Götzen zu hängen. Und schauen Sie, das Maß seiner Hilflosigkeit zeigt sich im Maß der Lächerlichkeit seines Vorgehens. In seiner Not lässt er allen Stolz dahinfahren und startet eine verzweifelte Aktion, wie wir hier in den Versen 2 und 3 sehen. Eine wahrlich verzweifelte Aktion. Jerobeam sprach zu seiner Frau: Mache dich auf, verkleide dich, damit niemand merkt, dass du Jerobeams Frau bist, und geh hin nach Schilo. Siehe, dort ist der Prophet Ahia, der mir zugesagt hat, dass ich König sein sollte. Und nimm mit dir 10 Brote, Kuchen und einen Krug mit Honig und geh zu ihm, damit er dir sagt, wie es mit dem Knaben ergehen wird. Ahia erinnerte Jerobeam an den glücklichen Anfang, damals vor gut 20 Jahren. Und damals hatte er ihm diese Zusage gegeben. Wir haben das vielleicht noch im Ohr aus 1. Könige 11, Vers 31. Da heißt es: Siehe, ich will das Königtum aus der Hand Salomos reißen und dir 10 Stämme geben. Das war Ahia gewesen. Allerdings hatte Ahia auch Gottes Anspruch deutlich gesagt. In Vers 38, 1. Könige 11. Wirst du nun gehorchen allem, was ich dir gebieten werde, sagt Gott, und in meinen Wegen wandeln und tun, was mir gefällt, so wie mein Knecht David getan hat, so will ich mit dir sein und dir ein beständiges Haus bauen, wie ich es David gebaut habe. Das war Gottes Anspruch. Und wir wissen, was Jerobeam damit gemacht hat, mit diesem Auftrag Gottes. Wie weit er davon abgewichen ist. Wie brutal er das mit Füßen getreten hat, was Gott von ihm wollte. Und dann gab es lange, lange keinen Kontakt mehr zwischen Ahia und dem König, den er damals eingesetzt hatte. Obwohl Silo nur etwa 30 Kilometer von Tirza entfernt war, da hätte man leicht mal hingehen können. Aber es ist nicht geschehen. Sie haben keinen Kontakt mehr offensichtlich gehabt. Und jetzt, wo sich alles zuspitzt, da wagt Jerobeam es nicht, dem Propheten persönlich unter die Augen zu treten. Das kann man irgendwie verstehen. Wenigstens schickt er seine Frau. Und das ist meistens ein guter Schachzug. Auch in diesem Fall eigentlich. Mütter wecken noch mehr Mitleid. In so einem Falle. Und Mütter haben, denke ich, besonders viel Kraft und besonders viel Mut, wenn es um das Wohl ihrer Kinder geht. Und deswegen ist es auch sicher gut und richtig, dass wir heute Muttertag feiern. Und wir haben die Mütter zu würdigen versucht, indem wir extra oben auf den Gottesdienstzettel, hoffentlich haben das alle Mütter gesehen, eine Rose gesetzt haben. Um deutlich zu machen, ja, wir als Gemeinde wollen die Mütter stärken und den Müttern danken für den unvertretbaren Dienst, den sie tun. Und wir beten dafür, dass viele Mütter noch die Zeit sich nehmen können und finden können, sich um ihre Kinder gründlich zu kümmern. Auch diese Mutter hat es getan. Wenn Jerobeam selbst gehen würde, dann müsste er damit rechnen, dass Ahia ihn zur Rechenschaft ziehen würde. Dass er ihn fragen würde, hey, was hast du eigentlich gemacht mit Gottes Vorgaben? Also schickt er lieber die Frau. Und vielleicht kann ja Frau Jerobeam sogar ihre Identität verheimlichen. Vielleicht kann sie zu dem Propheten gehen, so wie eine einfache Frau aus dem Volk. Die Untertanen von Jerobeam müssen ja nicht mitbekommen, dass seine eigene Frau hilfesuchend ausgerechnet zu dem Propheten rennt, der noch für den alten Glauben stand. Die müssen das ja nicht merken, dass sie nicht kniet vor den Götzen in Jerobeams neuer Kultstätte. Und wenn es gut läuft, denkt er, wird nicht mal der Prophet selbst merken, dass sie die Frau des Königs ist. Da traf es sich gut, dass der auch noch blind oder zumindest fast erblindet war. Und übrigens aus dem Grunde gibt er seiner Frau auch nur ein ziemlich kümmerliches Gastgeschenk mit. Also Vers 3, was sie mitnimmt dort, das ist ihm vielleicht auch aufgefallen, 10 Brote, Kuchen und einen Krug mit Honig, das war nicht würdig als Geschenk eines Königs. Das diente auch der Tarnung, ja. Eine Frau aus dem Volk mit einem bescheidenen Geschenk kommt nun dorthin und der Prophet ist ohnehin altersblind. Das erhöht die Chance, dass das Versteckspiel funktionieren könnte. Und das Beispiel dieses Versuchs erinnert ein wenig an eine Situation aus den Peanuts von Charles Schulz. Weihnachten steht vor der Tür und Lucy und Linus, die beiden Geschwister, die ständig miteinander streiten und sich bekriegen, und Sie wissen, Lucy ist ja die Böse in diesen Cartoons, sie wollen vor den Weihnachtsmann treten, Hand in Hand, und dem Weihnachtsmann sagen, wir sind Bruder und Schwester und lieben uns sehr. Und das erzählen Charlie Brown. Und Charlie Brown, der hat ja immer so seine moralischen Skrupel. Und Charlie Brown fragt sie, glaubst du wirklich, Lucy, dass ihr den Weihnachtsmann so leicht täuschen könnt? Und Lucy antwortet knallhart, warum nicht? Wir sind 2 pfiffige Kinder und er ist ein alter Mann. Wir sind 2 pfiffige Kinder und er ist ein alter Mann. Und so ähnlich denkt vielleicht Jerobeam. Ich bin ein pfiffiger König und er ist ein alter Prophet. Irgendwie wird er es nicht mitkriegen, möglicherweise. Aber was erwartet Jerobeam eigentlich? Schauen Sie, am Ende von Vers 3 steht das. Es ist so ganz andeutungsweise nur gesagt. Geh hin, damit er dir sagt, wie es dem Knaben ergehen wird. Er hofft auf eine gute Prognose. So verzweifelt ist er. Er hofft auf irgendein Hoffnungszeichen und er denkt vielleicht auch in magischen Kategorien, wenn der Prophet erstmal ein gutes Wort über die Zukunft unseres Sohnes sagt, dann ist das ein gutes Omen, dann mag es weitergehen. Irgendwas hofft er. Weil er ahnt, dass hinter diesem Prophet der allmächtige Gott steht. Jedenfalls macht seine Frau sich auf den Weg. Das war sehr tapfer. Das war sehr, sehr tapfer. Aber was tut eine Mutter nicht alles, um ihren Sohn wieder gesund zu bekommen? Und Jerobeams Frau, Vers 4, tat das und machte sich auf und ging hin nach Silo und kam ins Haus Ahias. Ahia aber konnte nicht sehen, denn seine Augen standen starr vor Alter. Aber der Herr sprach zu Ahia, siehe, Jerobeams Frau kommt, um dich wegen ihres Sohnes zu befragen, denn er ist krank. So rede nun mit ihr so und so. Als sie nun hineinkam, stellte sie sich fremd. Als aber Ahia das Geräusch ihrer Tritte hörte, wie sie zur Tür hereinkam, sprach er, komm herein, du Frau Jerobeams, warum stellst du dich so fremd? Ich bin zu dir gesandt als ein harter Bote. Wenn der Leser diese Szene betrachtet, dann zeigt sie ihm ein zweites, was die Götzen mit ihren Gläubigen machen. Sie machen ihre Gläubigen nicht nur hilflos, sondern sie machen ihre Gläubigen, und das ist das zweite, kopflos. Wenn unsere Götzen versagen, dann machen sie uns kopflos. Schauen Sie, Jerobeam handelt hier völlig irrational, völlig widersinnig und kopflos. Jetzt erwartet er einerseits vom Propheten Ahia, dass der die Zukunft übersieht und ein hilfreiches, positives, möglicherweise heilendes Wort über seinen Sohn sagt. Und derselbe Ahia soll gleichzeitig so naiv sein, dass er diesen Täuschungsversuch nicht durchschaut. Das ist doch völlig widersinnig. Kopflos machen uns unsere Götzen. Jerobeam glaubt, dass man Gott gewissermaßen austricksen kann. Wie irre ist das? Kopflos machen uns die Götzen. Schauen Sie, dass Jerobeam einem religiösen System, das er selbst für schwach und hilflos hält, treu bleibt, das ist kopflos. Würde er dieses System nicht für schwach und hilflos halten, würde er mit seinem Sohn nicht zu einem anderen gehen. Dass Jerobeam einem religiösen System, das er selbst für schwach und hilflos hält, treu bleibt, das ist kopflos. Und dass er zugleich dem lebendigen Gott, dessen Macht er kennt und dessen Macht er erfahren hat, die Gefolgschaft verweigert. Das ist auch kopflos. Das ist so, als wenn Sie zu einem Mediziner, der als Scharlatan bekannt ist, hingehen würden und zu dem großen Doktor, der schon so viele gesund gemacht hat, nicht gehen würden. Absolut irrational. Obwohl Jerobeam Gottes Macht kennt und das ja durch sein Verhalten beweist, dass er Gottes Macht kennt oder zumindest erahnt, stellt er sich trotzdem gegen ihn und hält an seinem Götzendienst fest. Es ist unfassbar. Und ich denke, hierin liegt für uns eine große Lektion. Je mehr wir uns von Gott entfernen, umso irrationaler werden wir, umso kopfloser werden wir, umso widersprüchlicher werden unsere Entscheidungen und wird unser Handeln. Denn in seiner Kopflosigkeit verkennt Jerobeam zwei Tatsachen. Zwei Tatsachen, die der lebendige Gott uns durch diese Szene vor Augen führt. Und die bis heute wirklich nichts, aber auch gar nichts von ihrer Gültigkeit eingebüßt haben. Die eine Tatsache, die Jerobeam verkennt: Du kannst dich vor Gott nicht tarnen oder verstecken. Du kannst dich vor Gott nicht tarnen oder verstecken. Jerobeam hält sich ja in seiner Kopflosigkeit immer noch für klug. Die Eigenmächtigkeit und das Machertum, wie wir letzten Sonntag gesehen hatten, ist längst zu seiner zweiten Natur geworden. Und schauen Sie, spätestens jetzt hätte Jerobeam doch endlich anfangen können, seinen Irrweg einzusehen. Die Adresse Abia war ja richtig. Ahia, die Adresse des Propheten Ahia war ja richtig. Schauen Sie, und was hätte passieren können, wenn Jerobeam und sein Frauchen sich ein Herz gefasst hätten und wenn sie meinetwegen gemeinsam zu Ahia gegangen wären und wenn sie zugegeben hätten: Ja, wir haben unser Leben an die Wand gefahren. Ja, wir müssen es zugeben. Wir haben viele Menschen mit hineingerissen, dadurch, dass wir unser Leben an die Wand gefahren haben. Wir haben uns von dem heiligen Gott auf schlimmste Weise entfernt. Wir haben ihn beleidigt. Wir sehen es ein. Und wir wissen, dass wir uns vor dem Herrn nicht verstecken können und vor seinem Urteil nicht entfliehen können. Aber hier stehen wir vor dir, Mann Gottes, und wir bitten deinen Gott um Gnade. Und wir bitten auch für unseren Sohn, er möge uns trotz allem, was wir angerichtet haben, gnädig sein und auch unseren Sohn wieder gesund machen. Er möge sich erbarmen. Bitte. Was hätte da alles passieren können? Wäre doch eine Möglichkeit gewesen. Aber Jerobeam ist schon zu stumpf und zu eigenmächtig und zu stolz. Aber auch er kann damit nicht dieser übermächtigen Tatsache entkommen, die der fast erblindete Prophet mit größter Klarheit ausspricht: Du kannst dich vor Gott nicht tarnen. Das ist dieser Vers 6. Als aber Ahia das Geräusch ihrer Tritte hörte, wie sie zur Tür hereinkam, sprach er: Komm herein, du Frau Jerobeams, warum stellst du dich so fremd? Ich bin zu dir gesandt als ein harter Bote. Wie oft hat Gott diesen Vers wohl schon benutzt, um Menschen zu enttarnen, um Menschen aus ihren Verstecken, in denen sie sich vor Gott verkriechen wollten, herauszutreiben und herauszulocken und herauszuholen. Charles Spurgeon hat von so einem Fall erzählt, der sich in seiner großen Londoner Kirche zugetragen hat, im berühmten Metropolitan Tabernakel. Und zwar ist das am 31. Juli 1864 geschehen. Spurgeon hat es genau berichtet. Juli 1864. Ein Mann aus Newington war unter Spurgeons Verkündigung von Gott bewegt und getroffen und bekehrt worden zum lebendigen Glauben an Jesus. Und er hielt sich seitdem zu dieser Gemeinde von Spurgeon in London. Seiner Frau gefiel das gar nicht. Sie hielt Spurgeons Gemeinde für eine Sekte. Dieses ganze Gerede von Bekehrung hielt sie für übertrieben. Und es gefiel ihr überhaupt nicht, dass ihr Mann dahin geht. Und sie lag ihm immer in den Ohren mit ihren Klagen. Sie wollte lieber so ihre gemäßigte Religiosität nicht stören lassen, die sie in ihrer liberalen Staatskirche ausüben konnte. Und eines Tages, nachdem ihr Mann zum Gottesdienst losgegangen war, überkam sie doch die Neugierde. Sie sagte: Ich muss mir diesen Spurgeon mal anhören. Ich muss rauskriegen, was es damit auf sich hat. Ich muss mir das mal antun. Aber sie wollte natürlich nicht erkannt werden, weder von ihrem Mann noch von sonstigen Bekannten, die vielleicht auch da sein könnten. Also machte diese Dame es ähnlich wie Jerobeams Frau. Sie tarnte sich, so gut es ging, durch ein dickes Kopftuch, einen großen Schal. Und als sie die Kirche erreichte, ging sie sofort in die oberste Galerie, möglicherweise sogar noch hinter eine Säule, um ja nicht gesehen und erkannt zu werden. Natürlich kam sie zu spät zum Gottesdienst, weil sie ja ihren Mann hatte vorgehen lassen. Und der Gottesdienst hatte schon längst begonnen. Und als die Frau hereinkam und ihren Platz da oben auf der Galerie einnahm, las Spurgeon gerade den Predigttext vor. Und sie ahnen, was der Predigttext war. Es war unser Vers 6. Und Spurgeon sagte laut: Komm herein, du Frau Jerobeams, warum stellst du dich so fremd? Ich bin zu dir gesandt als ein harter Bote. Sie können sich vorstellen, dass das ein ganz schöner Schrecken für die Frau war. Sie war entsetzt und sie dachte, natürlich, Spurgeon habe sie persönlich gemeint, obwohl er überhaupt nichts von ihr wusste. Und zumal auch die Predigt dann sehr gut auf ihre Lebenssituation passte. Gott hatte das offensichtlich so gelenkt. Und Spurgeon sagte dann beispielsweise in der Predigt: Gottes Wort wird dich finden. Gottes Wort wird deinen wahren Charakter aufdecken, so sehr du dich auch verstecken magst. Und so ist es dann auch geschehen. Das musste auch Jerobeams Frau in dieser Stunde lernen. Du kannst dich vor Gott nicht tarnen oder verstecken. Und dann erfährt Jerobeams arme Frau in dieser Stunde noch eine zweite Tatsache am eigenen Leibe. Und die heißt: Gott ist dir immer einen Schritt voraus. Gott ist dir immer einen Schritt voraus. Jerobeam und seine Frau bildeten sich ja ein, das Gesetz des Handelns läge irgendwie noch bei ihnen selbst. Sie denken, wir agieren und der Prophet Ahia muss dann irgendwie reagieren. Währenddessen hat Gott seinen Boten schon längst informiert und auch schon längst instruiert, hat ihm schon längst gesagt, was er tun soll. Ja, während sie sich noch unbeobachtet glaubt, hört Ahia ihre Schritte schon längst vor der Tür. Bevor sie noch ihren ersten Satz sagen kann, eröffnet Ahia schon sehr bestimmt das Gespräch. Während sie noch als einfache Frau vom Lande auftritt, entlarvt Ahia bereits ihr Versteckspiel. Und noch bevor sie ihr Anliegen vorbringt, macht Ahia deutlich: Gott hat sein Anliegen euch gegenüber. Es geht nicht um euer Anliegen, es geht um Gottes Anliegen. Ihr denkt, das Gesetz des Handelns liege noch bei euch, aber Gott hat mich längst zu dir gesandt. Dein Mann hat dich zu mir gesandt, aber Gott hat mich längst zu euch, Haus Jerobeam, gesandt. Und zwar als ein harter Bote. Und dann wartet Ahia gar nicht mehr ab, bis Jerobeams Frau ihre Botschaft los wird, sondern der Prophet schickt sie umgekehrt mit Gottes Botschaft wieder zu ihrem Mann zurück. Das ist eine harte Situation. Und wissen Sie, diese beiden Tatsachen haben nichts, aber auch gar nichts von ihrer Gültigkeit eingebüßt. Und was würde das für unser normales Alltagsleben bedeuten, wenn wir diese beiden Fakten täglich vor Augen haben? Ich kann mich vor Gott nicht tarnen und nicht verstecken. Und das andere: Gott ist mir immer einen Schritt voraus. Und darum sollte ich gar nicht erst versuchen, Gott meinen Willen aufzudrängen. Darum sollte ich gar nicht erst versuchen, Gott zu manipulieren. Sondern ich sollte ihn lieber gleich bitten, dass er mein Leben führt und dass er meinen Weg bestimmt. Er ist mir ohnehin immer einen Schritt voraus. Und darin liegt übrigens, das darf ich auch noch sagen, auch ein großer Schutz. Dass Gott uns immer einen Schritt voraus ist, darin liegt ein ganz, ganz großer Schutz bis in die alltäglichen Dinge hinein. Das habe ich vorgestern am eigenen Leibe erfahren. Meine Frau und ich waren ja auf dem Weg zu diesen evangelistischen Einsätzen in Hartenstein in Sachsen. Und wir waren mit gutem Puffer losgefahren und dann in riesige Staus hineingeraten. Es war eine furchtbare Nervenprobe, ja. Die Uhr tickte runter. Das Navigationsgerät zeigte an, es war immer weniger Abstand zwischen unserer angekündigten Ankunft und dem Beginn der Veranstaltung. 19.30 Uhr sollte es losgehen und irgendwann tickte die Uhr weiter runter. Dann waren wir bei 20 Uhr gelandet. Und dann blieb nur noch die Hoffnung, die machen die erste halbe Stunde ihr normales Programm mit dem Chor und Singen und Ansagen. Und ich, wenn alles gut geht, komme ich vielleicht auf Punkt 20 Uhr dort an. Zwischendurch war es auch schon mal 20.15 Uhr auf dem Navi. Es war eine furchtbare Situation und ich habe mit gutem Gewissen richtig Tempo gemacht, versucht rauszuholen, was irgendwie rauszuholen war. Und ausnahmsweise hat meine Frau mich mal nicht zu bremsen versucht. Und etwa 100 Kilometer vor dem Ziel, dann gab es noch einen Autobahnwechsel von der A9 auf die A4. Ich hatte es so eilig. Und da schiebt sich ein Postlaster vor uns. Ich habe gedacht, nein, das jetzt auch noch. Der soll verschwinden. Aber das tat er natürlich nicht. Ich musste runter mit dem Tempo. Ich fahre hinter diesem Postlaster her. Es war ja dann nur noch eine Spur unter einer Brücke hindurch. Und unmittelbar hinter der Brücke stehen sie mit ihren riesigen Blitzgeräten. Und ich habe Gott gedankt: Herr, danke, dass du rechtzeitig den Postlaster geschickt hast. Wenige Sekunden vorher, gerade noch rechtzeitig. Gott war auch mir da mehrere Schritte voraus und hat mich vor einer satten Strafe bewahrt. Und ich habe Gott lauthals und sofort gedankt für diesen wunderbaren Postlaster. Das ist auch ein Schutz, dass Gott uns voraus ist und dass das bis in solche einzelnen Dinge geschieht. Gott bewahrt uns nicht vor jedem Strafmandat. Das muss ich zur Warnung und auch aus eigener Erfahrung auch dazu sagen. Aber er hat es in dieser Situation getan, wo wir schon wirklich fast am Verzweifeln waren und Sorge hatten, dass die Veranstaltung nicht würde stattfinden können. Und es war ja ausgerechnet ein evangelistischer Abend. Aber der Herr hat dann noch alles gut werden lassen. Wir sind wirklich Punkt 8 Uhr dort gewesen. Und ich konnte dann direkt aus dem Auto gewissermaßen auf die Kanzel springen. Und der Herr hat uns beigestanden und seine Hilfe gegeben. Gott ist uns einen Schritt voraus. Schauen Sie, und die Konsequenz ist doch, wenn wir das ernst nehmen, dass ich wirklich mich seiner Führung anvertraue und dass ich ihn täglich bitte, Herr, du übersiehst mein ganzes Leben. Nun führe du doch auch bitte meinen Weg und hilf mir, dass ich nicht versuche, das in die eigenen Hände zu nehmen. Herr, mach mir klar, wo du Dinge ändern willst und bewahre mich vor meiner Eigenmächtigkeit. Jerobeam war dazu nicht bereit. Er weigerte sich, Gottes Führung zu akzeptieren. Er weigerte sich, vor dem lebendigen Gott Buße zu tun, ihm Recht zu geben, obwohl er im Innersten wusste, dass seine Götzen, die er immer noch nicht loslassen wollte, ihm nicht helfen konnten. Kopflos, hilflos. Und ich denke, hier bekommt man so diesen Eindruck richtig, dass Jerobeam irgendwann nicht mehr Herr seiner eigenen Entscheidungen war, sondern dass jetzt eine andere Macht ihn im Klammergriff des Unglaubens und Götzenglaubens festhält. Und dass es Jerobeam hier schon geht, wie dem Zauberlehrling aus Goethes gleichnamiger Ballade: Die Geister, die ich rief, die werd ich nicht mehr los. Die Götzen, die ich rief, die Götzen, die ich anbetete, die werd ich nicht mehr los. Und sie halten ihn fest auf einem Weg, von dem er sehen muss, dass er ins Dunkel führt. Mit einer schlimmen Nachricht im Gepäck muss die Frau ihren Heimweg antreten. Und Gottes Wort mutet es uns zu, diesen dunklen Ausblick auf Jerobeams Zukunft zum Schluss noch mitzulesen. Am liebsten möchte man das überblättern. Aber nein, Gott hat das noch hier angefügt, damit wir das wirklich ernst nehmen, ihr Lieben. Wenn wir uns an Götzen klammern und unsere Götzen scheitern, und früher oder später scheitern sie alle, dann machen sie uns nicht nur hilflos, nicht nur kopflos, sondern schließlich drittens, sie machen uns auch aussichtslos. Alles umsonst. Die ganzen 22 Regierungsjahre, aussichtslos. Der ganze Götzenkult, alles umsonst. Er hätte sich alles sparen können. Die ganze Mühe. Drei Entscheidungen lässt Gott dem Jerobeam mitteilen. Drei Konsequenzen, die der König durch sein Leben und sein Handeln jahrelang provoziert hat. Und jetzt muss er die Ernte einfahren am Ende. Konsequenz A, dein Sohn wird sterben. Verse 12 bis 13. So mache dich nun auf und geh heim. Und wenn dein Fuß die Stadt betrifft, wird das Kind sterben. Und es wird ihm ganz Israel die Totenklage halten und sie werden ihn begraben. Immerhin wird der noch ein ordentliches Begräbnis kriegen. Dieser allein von Jerobeam wird zu Grabe kommen, weil der Herr, der Gott Israels, etwas Gutes an ihm gefunden hat im Hause Jerobeam. Dein Sohn wird sterben. Entscheidung B, deine Dynastie, deine Familie wird aus der Geschichte Israels verschwinden. Vers 14. Der Herr wird sich einen König über Israel erwecken, der wird das Haus Jerobeams ausrotten, wie es heute ist. Und so kommt es, ne? Und die Art und Weise, wie das geschieht, wird deutlich machen, Gott lässt sich nicht spotten. Deswegen sagt der Prophet das nochmal in Vers 10 und 11. Darum siehe, ich will Unheil über das Haus Jerobeam bringen und ausrotten von Jerobeam alles, was männlich ist, bis auf den letzten Mann in Israel, und will die Nachkommen des Hauses Jerobeam ausfegen, wie man Unrat ausfegt. Und hier steht im hebräischen Text das Wort Kot, wie man Kot ausfegt. Deutlicher kann man es nicht sagen. Ich werde sie richten, sagt Gott. Und ich werde deutlich machen, dass sie unter einem Fluch stehen. Denn wer von Jerobeam stirbt in der Stadt, den sollen die Hunde fressen. Wer aber auf dem Feld stirbt, den sollen die Vögel des Himmels fressen. Denn der Herr hat's geredet. Das erschüttert uns, das so zu lesen. Aber damit macht Gott noch einmal deutlich, wie schwerwiegend Götzendienst ist. was es bedeutet, bewusst und willentlich fremden Götzen den Vorrang vor dem lebendigen Gott zu geben und ein ganzes Volk, das war ja das Schlimme bei ihm, mit hineinzureißen, eine ganze Familie mit hineinzureißen in diesen grauenvollen Weg in den Abgrund. Hunde und Vögel werden davon fressen. Dein Sohn wird sterben, deine Dynastie wird zugrunde gehen und dritte Entscheidung, dein Volk wird aus seinem Land vertrieben werden. Das sind die Verse 15 und 16. Und der Herr wird Israel schlagen, dass es schwankt, wie das Rohr im Wasser bewegt wird und wird Israel ausreißen aus diesem guten Lande, das er ihren Vätern gegeben hat und wird sie zerstreuen jenseits des Euphrat, weil sie sich Aschera-Bilder gemacht haben, den Herrn zu erzürnen. Und Gott hat eine Ankündigung nach der anderen wahrgemacht. Der Sohn stirbt noch am selben Tag. Vers 17. Und Jerobeams Frau machte sich auf, ging heim und kam nach Tirza. Und als sie auf die Schwelle des Hauses kam, starb das Kind. Wenn dieses Kind, wie wir zwischen den Zeilen hoffen können, Gott geglaubt hat, dann wird das Kind gerettet gewesen sein. Es wird in der Ewigkeit beim Herrn angekommen sein. Aber es fällt mit unter dieses Gericht über das Haus Jerobeam, aber wenigstens wird er noch ehrenvoll zu Grabe getragen. Dann zweite Ankündigung, die Dynastie. Schon in der nächsten Generation wird sie ausgelöscht. Ja, Jerobeams Sohn Nabat kann sich noch etwa 2 Jahre als König halten. Er wird als sein Nachfolger eingesetzt. Und dann heißt es schon im nächsten Kapitel, 1. Könige 15, Abvers 25, Nadab aber, der Sohn Jerobeams, wurde König über Israel und tat, was dem Herrn missfiel und wandelte in dem Wege seines Vaters, in seiner Sünde, womit dieser Israel Sündigen gemacht hatte. Aber Bascha, der Sohn Ahias, machte eine Verschwörung gegen ihn und erschlug ihn. Und dann heißt es im Vers 29, als er nun König war, also dieser Bascha, erschlug er das ganze Haus Jerobeam und er ließ auch nicht einen übrig vom Haus Jerobeam. Um der Sünden Jerobeams willen, die er tat und womit er Israel Sündigen machte und den Herrn, den Gott Israels, zum Zorn reizte. Also, das eine geschieht am gleichen Tag noch, wo der Prophet es sagt. Dieses Urteil an der Dynastie wird nach 2 Jahren vollstreckt. Und die dritte Entscheidung, nämlich, dass das Nordisrael aus dem Lande vertrieben wird, deportiert werden wird, das geschieht knapp 200 Jahre später, 722, als die Assyrer das Land überfallen und das Nordreich rausreißen, deportieren und dann versickern sie irgendwo in Assyrien. Es ist alles so gekommen. Jerobeam war der erste König des Nordens. Und mit, schauen Sie, wie tragisch das ist. Mit Jerobeams Amtszeit ist im Grunde genommen schon alles aus und vorbei. Es ist alles schon gelaufen. Es kommen noch knapp 200 Jahre, aber es ist alles schon gelaufen. Aussichtslos. Wenn unsere Götzen versagen, dann machen sie uns aussichtslos. Dann zerstören wir unsere Zukunft, wenn wir ihnen folgen. Und wir können die Zukunft von anderen noch mit zerstören, wenn wir unseren Götzen folgen. Ein Ausleger hat dieses 14. Kapitel überschrieben mit: Der Anfang war schon der Anfang vom Ende. Der Anfang der Nordkönige war schon der Anfang vom Ende des Nordreichs. Und insofern hat Jerobeam sich verewigt. Der Niedergang des Nordreichs wird immer mit seinem Namen verbunden bleiben. Und es wird dann in den folgenden Kapiteln, wenn die anderen Könige des Nordens sündigen, wie ein Refrain immer wieder kommen, die Sünden Jerobeams, mit denen er selber sündigte und Israel zum Sündigen verleitete. Die Sünden Jerobeams, das kommt immer wieder. Das hängt fest an diesem Volk. Und ein Ausleger, Jakob Kröker, hat dazu geschrieben, Jerobeam hat ein Reich begründet, das aus den Zuckungen einer endlosen Anarchie nicht mehr herauskam, bis es zuletzt an seinen Wunden verblutete. Und darum ist dieser Bericht über Jerobeam für uns alle eine ernste Mahnung. Und Gott sagt uns mit diesen Versen und warnt uns mit diesen Versen, du häng dein Leben nicht an die Götzen. Bilde dir nicht ein, du könntest dich und deine Sünden vor dem heiligen Gott tarnen und dich damit irgendwie verstecken. Mach nicht den Fehler Jerobeams, sondern häng dein Leben ganz an Jesus Christus. Und er wirft dich seiner Führung. Er hat dich doch lieb. Und er wird dein Leben unendlich viel besser führen, als du es jemals selbst führen könntest. Und darum sing das doch, Jesu, geh voran auf der Lebensbahn. Und wir wollen nicht verweilen, dir getreulich nachzueilen. Führ uns an der Hand bis ins Vaterland. Und dann wirst du auch singen können. Harre meine Seele, harre des Herrn, alles ihm befehle. Er hilft doch so gern. Wenn alles bricht, Gott verlässt dich nicht. Größer als der Helfer ist die Not ja nicht. In allen Stürmen, in aller Not wird er dich beschirmen. Der treue Gott, er hat dich lieb. Du darfst ihm vertrauen. Amen.